Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, es ist 11:55, für manche auch schon 5 Minuten danach. Der Abstieg steht vor der Tür, 8 Punkte bis zum rettenden Ufer und nur noch 4 Spiele zu gehen. Ob da noch eine Chance ist, werden wir in diesem HSV-Talk abklären. Und wenn ich sage wir, wird es allerhöchste Zeit, die Gäste vorzustellen. Bei mir ist endlich mal wieder, möchte ich sagen, Daniel Jovanov, freier Journalist, schreibt, wo er will und sagt, was er will. Moin, Daniel.
Moin, grüß dich.
Und bei mir ist auch der Chef meines Fanclubs, der Sitzkissenfraktion auswärts, Sebastian André. Auf Twitter kennt ihr ihn als Sean Collery. Moin, Sebastian.
Hallo. Ich grüße.
Ja, hi. Bevor wir jetzt anfangen, über den HSV zu reden, Daniel, muss ich dich natürlich fragen, wird der HSV aufgrund eines umstrittenen Elfmeters in Mainz absteigen?
Nee, also nicht.
Hallo?
Das. Nee. Nee, ne?
Hallo?
Ja,
Daniel?
Ja, ich höre. Nee, okay, nee. Du warst kurz weg, nee, alles gut.
Gut, also Daniel, nein, sagst du.
Ich sage nein. Ich sage, das hat dieser Elfmeter ist natürlich sehr unglücklich, aber anscheinend offensichtlich regelkonform nach allem dem, was man jetzt so gelesen hat. Ich bin da nicht hundertprozentig im Thema. Ich verlasse mich einfach auf diese Analyse. Aber das ist natürlich, also wenn man sich darauf verlassen muss, dass andere Spiele am 30. Spieltag, dass man davon abhängig ist, wie das Spiel Mainz gegen Freiburg ausgeht, dann hat man selbst sehr viel falsch gemacht.
Ja. Ist, glaube ich, unbestritten und da brauchen wir auch nicht tiefer in die Diskussion einzusteigen. Sebastian, wenn ich sage, also ich habe auch kein Verständnis für das, was da teilweise die HSV-Fans von sich gegeben haben, wenn man sich dann nur so ein bisschen an Karlsruhe erinnert, ein umstrittener Pfiff, man sollte da ein bisschen vorsichtig mit sein, oder wie siehst du's?
Sehe ich komplett genauso. Also zum Beispiel, ich bin der gleichen Meinung wie Daniel, dass man da abhängig ist von anderen Ergebnissen. Also man sollte erstmal auf sich schauen und dann abliefern. Und wenn dann man das Glück noch hat, dass die anderen Ergebnisse vielleicht einem in die Karten spielen, alles gut. Aber sich da jetzt drauf so zu fokussieren. Ja, du hast es gerade angesprochen mit dem Freistoß gegen Karlsruhe. Da sollte man jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen.
Machen wir. Wir lassen das einfach, ich wollte es bloß angesprochen haben, nicht, dass man uns nachher vorwirft, wir wären darauf nicht eingegangen. Haken hinter, das ist doch schön, so ein schneller Haken. Aber jetzt gehen wir mal in die Analyse des HSV. Daniel, fange ich mal bei dir an. In Hoffenheim 0-2 verloren, woran hat es gelegen in deinen Augen? Daniel?
An wen? Ja. Achso, das ging an mich.
Genau, an dich eben, ja.
Auch akustisch gerade nicht so verstanden.
Sorry.
Ich muss eine Sache vorweg gestehen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, das Spiel in voller Länge zu sehen. Deswegen möchte ich mich da mit einem kompletten Urteil irgendwie zurückhalten.
Ja.
Nach all dem, was ich sehen konnte und also einen Zusammenschnitt und nach dem, was ich so gelesen habe, hätte man sich, glaube ich, in der ersten Halbzeit offenbar nicht über einen schon viel deutlicheren Rückstand beklagen dürfen. Und damit ist, glaube ich, auch das meiste zu dem Spiel wahrscheinlich schon gesagt, dass Hoffenheim an diesem Tag die stärkere Mannschaft war und das Konzept von Christian Titz in diesem Spiel nicht aufgegangen ist und nicht funktioniert hat, sondern man dort auf eine viel zu spielstarke Mannschaft oder eine formstarke Mannschaft getroffen ist, die es dem HSV nicht möglich gemacht hat, dort wichtige Punkte einzufahren.
Sebastian, du hast das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel auch nicht komplett live gesehen. Ich saß in der Vorlesung zu der Zeit. Also Netradio lief natürlich mit einem Knopf im Ohr. Und ich habe mir danach dann auch die bei HSV TV nochmal die 10 Zusammenschnitte angeguckt. Ja. Und ich sehe es auch wie Daniel. Also Hoffenheim ist gerade bockstark zu Hause. Die spielen ja wirklich ordentlich. Und da brauchst du schon einen richtig, richtig guten Tag, wenn du da bestehen willst. Und dann waren es ein bisschen individuelle Fehler, okay. Aber es stimmt, es hätte auch in der ersten Halbzeit höher ausgehen können. Und das sind nicht jetzt unbedingt zwingend die Spiele, wo ich so sage, die muss man gewinnen. Also da waren in der Vergangenheit andere, die man auch nicht gewonnen hat. Und ich glaube auch eher, dass man vielleicht eher in Wolfsburg gewinnt als in Hoffenheim. Also Hoffenheim ist für mich einfach jetzt im Endspurt der Saison einfach viel zu stark, gerade zu Hause.
Gut, dann werde ich nochmal ganz kurz meine Meinung zum Spiel sagen, damit wir das dann auch nicht so weit vertiefen müssen. ich finde, dass der Anfang war recht gut vom HSV. Das war ein relativ wechselhaftes Spiel, was wirklich hin und her ging, ohne dass jetzt die großen zwingenden Chancen waren. Dann wurde aber so Mitte der ersten Halbzeit oder nach der Anfangsphase wurde Hoffenheim immer stärker und hatte den HSV relativ gut im Griff. Und man merkte dann auch ganz schnell, dass diesen System Titz dann auch Grenzen aufgezeigt werden können. Was positiv war und was auch Titz ja jetzt nochmal gesagt hat, ist, dass die zweite Halbzeit offener gestaltet werden konnte, aber auch ohne die große Durchschlagskraft nach vorne. Das Thema zieht sich ja durch und das wird vielleicht auch nochmal eine Frage sein. Fange ich jetzt mal, Daniel, bei dir an. Diese fehlende Durchschlagskraft, ist das in deinen Augen der fehlende Sechser oder der fehlende Neuner oder ist das irgendwo Spiel... systematisch begründet, dass man das nicht so schafft, nach vorne zwingen zu werden?
Also letzteres. Also ich würde sagen, dass es daran liegt, dass das ganze Spielsystem über einen viel zu langen Zeitraum darauf beruhte, den Ball immer nach vorne zu schießen und ja, darauf zu hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht, um das Chaos zu nutzen. Das ist ja jetzt ein Prozess über mehrere Jahre und das ist dann halt einfach so, dass eine Mannschaft das Fußballspielen auch irgendwann ein wenig verlernt und das Herausspielen von Chancen. Das hat Christian Titz in einigen Spielen ein wenig beheben können, dieses Problem. Aber es beginnt natürlich es beginnt beim Torwart, bei den Innenverteidigern, bei den Außenverteidigern, bei den Sechsern. Da will ich gar nicht so sehr die Stürmer in die Pflicht nehmen, weil die kriegen ja viel zu wenig Torchancen. Also wenn man sich mal so die Statistiken anguckt von Top-Stürmern, ob es jetzt Lewandowski ist oder Cristiano Ronaldo oder wer auch immer, die brauchen halt auch ziemlich viele Torchancen, um halt auf diese Quote zu kommen, die sie haben. Aber ihre Mannschaften erspielen diese Chancen halt. Beim HSV ist es halt so, dass man vielleicht über die gesamte Saison gesehen vielleicht mal ein oder zwei im Schnitt hat. Und dann zu erwarten, dass jemand aus diesen ein oder zwei Chancen das Maximum herausholt, dann wären diese Spieler gar nicht beim HSV. Also diese Quoten hat ja nicht einmal ein Cristiano Ronaldo. Der braucht, glaube ich, auch vier oder fünf Chancen pro Tor, wenn ich mich da richtig erinnere in der Statistik. Also es ist das gesamte Spielsystem, das über Jahre hinweg wie der gesamte Verein auch heruntergewirtschaftet wurde. Was mich natürlich massiv gestört hat, war einfach, wie hier in der ganzen Stadt, ich will da jetzt keine Kollegenschalte betreiben, aber zum Teil natürlich die Stimmung in den Medien, die Stimmung bei Fans, da wurde ja bei Markus Gisdol applaudiert, als hätte er den Fußball neu erfunden. Ich fand den Fußball grausam über große Teile, der dort gespielt worden ist. Natürlich, Hollerbach hat es dann auch nicht besser gemacht und hat das fortgeführt. Wobei ich Hollerbach ein klein wenig in Schutz nehmen muss. Jetzt vertiefen wir uns schon wieder in ein anderes Thema, aber das will ich noch ganz kurz sagen. Er wurde ja ganz stark dafür kritisiert, dass er ein so defensives System hat spielen lassen. Aber ich glaube, nach der Analyse, die er getroffen hat, war die Meinung, dass man ein anderes System, ein offensiveres System mit viel zu viel Risiken behaftet ist, dass man viel zu viele Tore kassiert und gar nicht so viele Tore schießen kann. Jetzt ist das bei Christian Titz im Spiel gegen Schalke einmal gut gegangen, aber das Spiel gegen Hoffenheim hat diese These jetzt wieder bestätigt, dass ein offensives System, wenn man mitten in der Saison beziehungsweise am Ende der Saison damit anfängt, ein offensives System einzustudieren, das mit viel zu viel Risiko behaftet ist. Hollerbach hatte kein Glück mit seinem Defensivkonzept, Christian Titz ein bisschen mehr, aber es kommt eigentlich alles zu spät. Also ich glaube nicht mehr daran, dass der HSV diesen Rückstand aufholen kann.
Nö, also ich glaube, ich weiß nicht, Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Glaubst du jetzt noch dran, dass der HSV den Rückstand aufholen kann?
Also ich möchte kurz noch zu den Ausführungen noch ergänzen, was es auch bestätigt, was Daniel sagt. HSV ist, glaube ich, ich habe es jetzt letzte Woche gesehen, irgendwo in der Zeitung gelesen, auf dem letzten Platz, was die Anzahl der herausgespielten Chancen angeht in der Liga. Aber ich glaube, Platz 13, was die Chancenverwertung angeht. Das heißt, es ist ja nochmal eine Bestätigung, dass es nicht unbedingt an den Neunern liegt, sondern halt die Chancen nicht rausspielt. Und da will ich auch gar keinen irgendwo in die Verantwortung nehmen jetzt von den Spielern. Das sind die Spielsysteme, die unterschiedlichen Trainer. Man kann auch nicht in der Saison so ein System umkippen. Also da sehe ich das genauso. Ob ich jetzt an Klassenerhalt glauben will, solange es rechnerisch möglich ist, es wird ja hier auch immer wieder gesagt, kann ich mich damit noch nicht abfinden. Aber wenn man mal ganz realistisch rangeht, wir haben in der ganzen Saison 5 Spiele gewonnen. Warum sollten wir 3 der letzten 4 Spiele gewinnen? Das ist ja Minimum. Ja. 3 der letzten 4, wenn wir 5 in der ganzen Saison gewonnen haben. Also es sind schlagbare Mannschaften, ja, das ist richtig, aber also bis auf die Auswärtsspiele, das Spiel in Frankfurt, wobei da muss man mal ein bisschen gucken, wie dann da die Stimmung ist. Aber warum, ich sehe es nicht, dass wir 3 von 4 Spielen gewinnen. Also deswegen, ja, ich glaube auch nicht mehr dran, auch wenn ich es noch nicht offen kommunizieren würde.
Das machst du gerade.
Ja, aber
ich, wir sind ja zwar fast unter uns, aber so ein paar Leute hören doch zu, habe ich mir sagen lassen, ab und zu mal. Nein, ich weiß, wie du es meinst.
Ich habe mich leider ertappt, dass ich tatsächlich vor ein paar Wochen schon den ersten Bundesligaspieltag, den ersten Zweitligaspieltag in meinem Handy gespeichert habe, das Wochenende, um es zu blocken. Und den ersten Bundesligaspieltag, der ersten Liga eben nicht. Ja. Weil ich glaube halt immer nicht dran, dass man plötzlich so Serien startet. Wobei, bei Stuttgart war es plötzlich auch so, die einen Trainer wechseln und dann haben die ja gar nicht verloren. Das wäre jetzt unter Titz auch möglich gewesen, keine Frage. Aber dann hat es halt auch gegen Hertha nicht gereicht und auswärts gegen Stuttgart und.
Ist alles klar. Also ich glaube, das kann jeder HSV-Fan nachvollziehen, was du da eben gesagt hast. Man möchte es noch nicht wahrhaben, aber wenn man sich so ein bisschen die Realität vor Augen führt, dann ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist.
Nochmal, ist ein bisschen so wie 2006, als wir gegen Italien ausgeschieden sind. Ich bin nach Hause gefahren und ich konnte auch noch nicht glauben, dass wir bei unserer Heim-WM ausgeschieden sind. Und ich brauchte, bis ich das realisiert habe. Und so ist es jetzt gerade auch so ein bisschen. Eigentlich ist es fix, weil es muss ja mehr als ein Wunder passieren, aber man hat der letzte Schritt ist da noch nicht getan im Kopf.
Also du meinst, der HSV könnte noch Dritter werden wie Deutschland 2006. Gut, das haben wir jetzt also geklärt. Daniel, zu deinen Ausführungen von eben habe ich nochmal eine Nachfrage. Du sagtest jetzt, dass das Hoffenheim-Spiel zeigen würde, dass das Zinssystem so auch nicht greifen könnte und dass du siehst Schalke mehr so als den positiven Ausrutscher, denn Hoffenheim als den negativen. So habe ich es eben auf jeden Fall aufgefasst. Meinst du nicht auch, dass Hoffenheim vielleicht einfach eine Nummer zu groß war, zu spielstark im Moment für dieses junge System, Titz?
Ja, eben. Deswegen hat ja, das bestätigt aber eigentlich nochmal das, was ich gesagt habe. Deswegen hat, glaube ich, nach dem, was ich so gehört habe, und man führt ja auch ein paar Gespräche in der Stadt, hat die Analyse des vorherigen Trainers dann eben ergeben, dass man das anders versuchen müsste, mal ein Spiel zu gewinnen. Er hat ja ganz, ganz massiv, also Hollerbach jetzt ganz massiv da auf Standards und auf Konter gesetzt. Und dass man, also es würde, glaube ich, fast jeder Trainer würde das unterstreichen, dass man, glaube ich, so mitten oder am Ende der Saison mit einem komplett neuen System, dass es halt mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet ist. Also, dass es ja nicht komplett funktionieren kann. Man erhöht die Chance, das haben wir ja auch gesehen, es sind ja auch ein paar mehr Tore gefallen, man erhöht die Chance, eben Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen. Gleichzeitig öffnet man, oder man baut, oder man öffnet ja das Tor, das eigene Tor so ein bisschen auch, dass das mehr Gegentore fallen können. Ja. Und wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ich glaube, der HSV steht, was die Gegentore anbelangt, auf dem drittletzten Platz, also es ist die drittschlechteste Defensive. Ja. Das ist halt sozusagen das die Grundphilosophie, über die man dann streitet, kann man am Ende der Saison nochmal irgendwie da ein komplett offensives System fahren. Ich kann mich erinnern, als der VfB Stuttgart abgestiegen ist vor 2 Jahren, glaube ich, da hat Alexander Zorniger über die gesamte Saison gesehen, oder bisher halt, solange er durfte, ein sehr offensives System hat spielen lassen, aber das war von Anfang an einstudiert und der ist eigentlich nur daran gescheitert, dass sie die vielen Chancen nicht reingemacht haben. Also es hat nicht daran gelegen, dass es jetzt irgendwie das System war, sondern die haben die Stürmer oder die Offensivspieler haben es halt vergeigt. Ja. Und damit hätte man beim HSV eigentlich schon beginnen müssen, dann am Anfang der Saison mit sehr viel Mut. Aber ich glaube, Gisdol hat auch sehr spät angefangen, da so ein bisschen auch umzustellen. Und dann ist es auch zu spät. Also zumindest sagen das die Trainer. Ich bin kein Fußballtrainer, ich kann mir das angucken, ich kann mir das anhören, was sie sagen und das für mich analysieren. Aber ich glaube schon den Ausführungen, dass es sehr schwer ist, ein System dann so einzustudieren, dass man die Balance irgendwie halten kann. Ich meine, man hat es ja auch gesehen gegen Schalke. Wenn man ein bisschen Pech hat, dann geht das Spiel am Ende auch verloren. Ich glaube, Schalke hatte 2-mal Kontersituationen, da hätten sie es besser ausspielen können. Dann hätte der HSV noch 3-2 verloren, wahrscheinlich, oder 4-2, und dann hätte vielleicht dieses Tor von Aaron Hunt nicht gefallen. Ja, ist aber letztendlich dann so gekommen, dass dann durch den Sonntagsschuss das Spiel eben gewonnen wurde. So. Das ist halt das Grundproblem. Ja. Also alle Maßnahmen, die da in diese Richtung getroffen worden sind, ein System zu verändern, was mehr Chancen kreiert, kamen, glaube ich, einfach zu spät.
Gut, Wir sind an diesem Wochenende natürlich auf den HSV fixiert und wollen vor allen Dingen Sonnabend gucken, wie das Spiel gegen Freiburg ausgeht. Euch könnte ich nochmal mein Sportradio.de an die Hand geben, weil wir haben auch an diesem Wochenende ganz viel Live-Sport, unter anderem Bundesliga, Baseball und die German Football League geht auch schon wieder los und das hört ihr live auf mein Sportradio.de. Uns hört ihr gleich live mit ein paar Analysen zum HSV nach einem kurzen Break.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de und wie fast immer habe ich vergessen, mich selbst vorzustellen. Sven Schulze ist mein Name, @SvenGZ bei Twitter und heute sind bei mir der Sebastian André und Daniel Jovanov, die ihr als Sean Collery und als Jovanov Daniel bei Twitter finden könnt. So, wir haben eben über die Titz-Situation gesprochen, dass er ja sehr offensiv spielen würde. Sebastian, ich halte jetzt einfach mal dagegen. Er hat immer noch eine bessere Punktausbeute aus seinen Spielen, als das Hollerbach oder auch Gisdol hatten, wenn auch nur ein Punkt pro Spiel, aber immerhin ist das mehr, als die anderen beiden geschafft haben. Und er hat ja auch sehr viele Spieler mitgebracht, die sein System schon spielen konnten oder ein paar Schlüsselspieler mitgebracht. Ist das vielleicht deswegen bisschen anders zu bewerten, als Daniel das eben gemacht hat?
Ja gut, nur weil die Spieler das System kennen, musst du ja erstmal die Punkte, also du musst ja sowieso erstmal die Punkte holen. Also nur weil du jetzt Spieler mitbringst, die dein System kennen. Ich finde da eigentlich nichts Schlimmes dabei. Mir gefällt es eigentlich, wie er auftritt. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde super, dass er weiter junge Spieler einsetzt. Auch nicht zurückschreckt, mal etablierte aus dem Kader zu streichen oder auf die Tribüne zu setzen oder auf die Bank. Das finde ich eigentlich super. Ich finde das Spielsystem jetzt auch nicht unattraktiv, dass wir jetzt nicht plötzlich Hurra-Fußball spielen. Ich glaube, das geht so nicht. Das ist ja das, was Daniel eben auch schon gesagt hat in den Köpfen. Ist in den letzter Zeit einfach so viel negativ gelaufen, dass da einfach, glaube ich, nicht einfach ein Knopf gedrückt wird und plötzlich spielen die Hackespitze 1, 2, 3. Ich mag das Spielsystem von ihm. Ich gucke mir die Spiele gerne an, aber ich habe jetzt auch keine Wunderdinge erwartet. Also ich glaube, das geht so nicht. Borussia Dortmund sieht ja gerade genau das Gegenteil. Mit einem eigentlich sehr guten Kader spielen die auch keinen dollen Fußball. Und bei uns, du hast halt nicht den Kader, um jetzt Hurra-Fußball zu spielen. Aber dafür finde ich es eigentlich ganz, ganz attraktiv. Und dass er auf Spieler baut, die natürlich sein System kennen. Wobei so viele sind es ja dann auch wieder nicht. Also eigentlich ist ja nur der Steinmann, der wirklich mit hochgekommen ist und die ganze Zeit spielt. Alle anderen haben ja auch schon unter den Vorgängertrainern immer wieder gespielt, finde ich jetzt gar nicht so verwerflich. Finde ich okay.
Nö, verwerflich auf keinen Fall. Im Gegenteil, Daniel, Titz hat ja zumindest eins geschafft. Er hat wieder den Fans so ein bisschen Lachen ins Gesicht gezaubert, wenn sie an ihren HSV denken. Man guckt die Spiele sich lieber an, als es noch unter Gisdol oder Hollerbach der Fall war. Und man geht jetzt auch mal, abgesehen von dieser Situation im Abstiegskampf, auch mal wieder ins Stadion, um vernünftigen Fußball zu sehen. Mit der Einstellung war ich zum Beispiel gegen Schalke da und war dann ja sogar noch positiv überrascht worden, wie gut das Spiel im Prinzip eigentlich war. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es kann noch andersrum ausgehen, wenn Schalke noch konsequenter in der Chancenauswertung ist. Sie waren ja schon sehr konsequent. Aber siehst du dieses Titz-System als Zukunft oder denkst du, das wird wohl nicht allzu lange dauern, dass er so spielen lässt oder lassen darf beim HSV?
Naja, er hat ja nicht mehr so viele Spiele und er muss natürlich jetzt alles daran setzen, die kommenden Spiele zu gewinnen. Das heißt, im Grunde genommen volle Offensive. Das wird wahrscheinlich die Marschroute sein. Man wird schon versuchen, das weiterhin durchzuziehen. Grundsätzlich ist es natürlich richtig zu versuchen, offensiver zu spielen, wenn man denn die Möglichkeit hat, das erstens wirklich einzustudieren, zu trainieren, eine Mannschaft das über einen längeren Zeitraum spielen zu lassen. Und wenn man natürlich auch die Spieler dahingehend besser macht und eventuell mit ein, zwei Verstärkungen auch dieses System ergänzen kann. Das alles hat ja Christian Titz jetzt nicht wirklich. Er hat ja mit Steinmann einen durchaus wichtigen Spieler dazugeholt und ich bin wirklich überrascht, wie gut er das eigentlich gemacht hat, weil meine Erwartungen waren, also ich hatte keine Erwartungen an Matti Steinmann und er hat das wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Es sagt natürlich aber auch sehr viel über die anderen aus, wenn jemand, der eigentlich mit dem Profifußball schon abgeschlossen hat, und das ist die Situation bei Matti Steinmann gewesen, der hat eigentlich ein Studium angefangen und hat das Thema Profifußball abgehakt. Wenn der dann plötzlich eine Passquote hat, die lange Zeit kein HSV-Spieler mehr erreicht hat, dann ist es wirklich ein Armutszeugnis für die anderen. Aber zur Frage, zukunftsträchtiges System. Wir haben ja überhaupt gar keine Klarheit beim HSV. Wir wissen ja gar nicht, wer trifft eigentlich jetzt Entscheidungen, wer verantwortet den sportlichen Bereich, wer darf ihn noch verantworten, wer zittert um seinen Job. Es sind ja tausende Fragezeichen eigentlich. Deswegen kann man das gar nicht sagen. Und man weiß auch gar nicht, was in der zweiten Liga einen erwartet. Also ich glaube, das ist meine These, ich glaube, dass jeder Verein, wirklich jeder Verein, sich gegen den HSV zerreißen wird, um den großen HSV in der zweiten Liga zu ärgern. Das werden ganz brutale Spiele sein. Ich stelle es mir so vor wie erste Runde DFB-Pokal. Der HSV fährt zu einem Viertligisten. Und so wird wahrscheinlich jedes Auswärtsspiel sein, dass man dort zu bestreiten hat. Deswegen wird's für den HSV ganz besonders außerordentlich schwer, weil er natürlich auch so ein negatives Image hat aufgrund der vergangenen Jahre, dass man sagt, das sind ja hier die reichen Hamburger, die geben 100 Millionen aus und spielen am Ende dann gegen Sandhausen in der zweiten Liga. Es wird wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, aber vorher müssen natürlich ganz viele Fragen geklärt werden. Wir haben jetzt Mitte, Ende April und es ist ja immer noch nicht klar, wer den Verein in Zukunft führen wird, also bis auf Herrn Hoffmann.
Da ist jetzt natürlich eine Sache, auf die ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen wollte. Bleiben wir gleich dabei, Sebastian. Wir haben ja eine Art Vakuum jetzt beim HSV in der Spitze, oder nicht nur eine Art Vakuum, sondern da ist ein Vakuum. Wir haben keinen Sportdirektor. Das wird jetzt von Spors und Peters so mitgemanagt momentan für einen zweitklassigen Schotten, oder dem will ich nichts absprechen. Langt das noch? Aber um den Kader jetzt komplett zu planen, weiß man natürlich nicht. Wie schätzt du diese Lage ein beim HSV, in der er sich momentan befindet?
Ich sehe das gar nicht so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben einen Kaderplaner, der beschäftigt sich mit dem aktuellen Kader und natürlich auch mit anderen Leuten. Ich finde den Schotten endlich mal einen ordentlichen Transfer. Da wird nicht Geld ausgehen, da wird ein ablösefreier Spieler verpflichtet, von dem man was hält, den man beobachtet hat. Wann haben wir denn in den letzten Jahren mal im April den ersten Spieler verpflichtet? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Da hieß es immer, wir wissen noch nicht, in welcher Liga wir spielen. Und du musst ja jetzt im Prinzip Spieler kaufen oder holen, die sagen, ganz ehrlich, HSV, geiler Verein, Hamburg, geile Stadt, ist mir egal, ob die erste oder zweite Liga spielen, da gehe ich hin. Und nicht Spieler, die sagen, ja, zu dir komme ich aber nur in der ersten Liga und für ein dickes Gehalt. Also von den Spielern, ich meine, die Spieler haben uns in so eine Lage gebracht, also musst du jetzt versuchen, vielleicht auch an ablösefreie Spieler aus der zweiten Liga oder auch aus der ersten Liga. Ich meine, auch der Kaiser von Leipzig, der war ja jetzt auch schon im Winter gehandelt, vielleicht passt der auch in so ein Titz-System. Ich finde es gar nicht so wild. Also Peters übernimmt es interimsmäßig, Wettstein setzt das Autogramm drunter. Also ja klar, der Sportvorstand, der muss jetzt kommen und der muss dann auch die Richtung geben. Aber wir sind ja nicht völlig handlungsunfähig, das glaube ich nicht.
Ja, also das. Aber Sebastian, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, ist nicht die große Gefahr jetzt, dass man jetzt irgendwelche Spieler wieder verpflichtet, aus welchen Gründen auch immer, und dann kommt ein neuer Sportdirektor und wirft den ganzen Scheiß auf den Haufen, holt sich einen neuen Trainer, dann kommt statt ein Titz, sag ich mal, ein rückwärtsgerichteter Trainer, wie jetzt ein Hollerbach wieder zurück. Ich sage, es wird nicht Hollerbach sein, aber jemand, der eher defensiv spielen will, und dann hast du da irgendeinen Spieler geholt fürs Mittelfeld, der dann überhaupt keine Rolle mehr spielt.
Also ich glaube, dass der Sportvorstand schon feststeht, der es wird. Und ich glaube, dass mit dem Sportvorstand auch schon vereinbart ist, dass mit Titz weitergearbeitet wird. So, und wenn man dann Spieler holt, die für das Titz-System dann passen, dann sehe ich da jetzt gerade kein Problem. Also wenn der Bäcker aus Kiel kommt, der kann jetzt nicht schon, wenn er denn kommen sollte, ne? Jetzt nur mal als Beispiel, der kann ja jetzt gar nicht sich um den HSV kümmern, außer er schmeißt jetzt bei Kiel hin und würde jetzt noch anfangen. Aber das funktioniert ja nicht. Und ich glaube, dass das feststeht. Also es wäre wäre schlimm, also das will ich jetzt gar nicht schwarz malen, aber es wäre schlimm, wenn wir in die neue Saison gehen und immer noch keinen Sportvorstand haben. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, die Position steht fest, der es wird. Und ich glaube auch, dass Titz Trainer bleibt. Ich glaube, da man hört einfach das, was man in den Medien hört, das Lob von Wettstein, und Hoffmann hat sich ja auch nicht negativ zu geäußert und Hoffmann entscheidet das sowieso nicht. Ich glaube, Peters ist begeistert von Titz, die Fans sind begeistert von Titz. Warum sollte man den jetzt entlassen, um dann einen Trainer zu holen, der sich auch erstmal was erarbeiten muss, wo man sich vielleicht nicht erstmal auf Anhieb mit identifiziert? Das hast du ja bei Titz jetzt gerade anders. Auch wenn er absteigen sollte, finde ich, ist er nicht beschädigt. Weil einfach der Schaden schon vorher entstanden war, ja. Und da war im Prinzip waren wir schon tot und dann hieß es, okay, vielleicht schafft das noch, aber eigentlich ist ja schon alles vorbei und er hat immerhin so ein bisschen Euphorie wieder zurückgebracht oder Hoffnung.
Daniel,
bis zum Wochenende.
Daniel, bis gestern. Bis. Daniel, wie siehst du diese Situation? Sportchef, Trainer, siehst du das auch mehr als Gefahr, dass da irgendwas wieder umgeworfen wird? Oder gehst du auch mit Sebastian und sagst, da ist im Hintergrund, da steht schon irgendjemand fest, der es bloß halt noch nicht sagen darf?
Also da lege ich mich jetzt fest, das ist auszuschließen, dass ein Sportvorstand feststeht, weil der HSV ja gar nicht weiß, mit wie viel Geld er planen kann. Und welcher Sportvorstand, es sei denn, es ist wirklich jemand, der den HSV einfach nur als riesige Chance nimmt und sich denkt, es ist mir egal, wie viel Geld ich habe, es ist mir egal, wie die Strukturen sind, ich will einfach nur nach Hamburg, ich will einfach nur beim HSV arbeiten. Davon gab es ja in den vergangenen Jahren genug. Wenn man einen solchen haben will, also einen schwachen Sportvorstand, dann bekommt man ihn sicher, dann hat man ihn vielleicht auch schon. Das glaube ich aber nicht, dass das der Anspruch ist. Und bei jedem Kandidaten, der wirklich einen Anspruch hat und der bei dem man auch wirklich auch will, dass der den Verein inhaltlich nach vorne bringen kann und der in einer starken Position ist, der muss aber wissen, mit wem er eigentlich zusammenarbeitet, wie viel Geld zur Verfügung steht, wer dahinter steht und wie die Machtverhältnisse oder wie die Strukturen, also die Strukturen innerhalb der ganzen Organisation zueinander sind. Mhm. Und das kann jemand aus einer Position heraus, der wirklich etwas auch zu verlieren hat, gar nicht sagen. Der kann jetzt gar nicht zusagen. Und auch Bernd Hoffmann kann jetzt keine konkreten Ansagen machen, weil man natürlich erstmal abwarten muss, was sagt die DFL eigentlich bezüglich der Lizenzierung. Also der HSV wird die Lizenz bekommen. Ich glaube einfach nicht daran, dass die DFL den HSV ausbluten lässt. Ja, die DFL hat ein Interesse daran, dass der HSV existiert. Ja. Genauso wie alle anderen großen Vereine. Deswegen wird man schon irgendeine Konstruktion finden, um den HSV am Leben zu erhalten. Auch wenn es vielleicht sehr, sehr eng ist. Es wird irgendwie eine Bürgschaft geben, vielleicht der Stadt oder irgendeines anderen Investors. Ich habe gerade gelesen die Aussagen von Herrn Kühne, der hält sich da ja sehr zurück. Ne? Der sagt, schiebt ja die Stadt in die Verantwortung, hat ja auch gesagt, wenn die Stadt sich da weiter engagieren würde, dann würde ihn das auch motivieren, vielleicht motivieren, wieder einzusteigen. Aber er sieht andere in der Pflicht. Ja. Das heißt, er distanziert sich ja schon mal sehr klar auch von diesem ganzen Prozedere und von dem ganzen Plan, der von Bernd Hoffmann dort ausgeführt werden will. Auch Bernd Hoffmann versucht natürlich, ein Konzept auf die Beine zu stellen, was möglichst unabhängig ist von Klaus-Michael Kühne, weil es wichtig ist, ein unabhängiges Konzept zu haben. Denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Einmischungen und die Bedingungen von Klaus-Michael Kühne dem HSV nie geholfen haben. Mhm. Das beste Beispiel, Markus Gisdol, Vertragsverlängerung, André Hahn, Verpflichtung, Vertragsverlängerung von Bobby Wood. Ja. Drei kapitale Fehlentscheidungen, die den HSV hier in diese Situation geführt haben, in die er heute steckt und zu denen es vielleicht nicht gekommen wäre, wenn Klaus-Michael Kühne nicht die Bedingungen diktiert hätte in dieser Situation. Also ich glaube, dass der HSV tatsächlich in eine Art von Vakuum steckt. Natürlich wird im Hintergrund gearbeitet, Johannes Schwarz, der Kaderplaner, wird vielleicht ein, zwei Entscheidungen treffen. Ich glaube, so ein Spieler wie David Bates, der hat ja erst irgendwie 10 Spiele in der ersten Liga für Glasgow gemacht. Also das ist ja jetzt kein teurer Transfer, der sehr viel Geld frisst. Das kann man mal machen. Ja, ob der jetzt eine große Rolle spielen wird, sieht man dann, was der Sportvorstand dann entscheidet. Ja. Aber die wirklich grundlegenden Entscheidungen können erst in ein paar Wochen getroffen werden, wenn auch Bernd Hoffmann einem potenziellen Sportvorstand und einem neuen Vorstandsvorsitzenden sagen kann, das sind die Rahmendaten, das ist das Team, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt. Ja. Und was sich jetzt gerade abspielt, um das nochmal zu Ende zu führen, ist, da muss man einfach nur ganz genau darauf achten, wer sich wie positioniert, ist natürlich ein Kampf um die Jobs. Also Frank Wettstein steht auf der Kippe, Bernhard Peters steht auf der Kippe und Christian Titz steht auf der Kippe. Und das ist jetzt die Allianz, die sich gegenseitig schützt und gegenseitig stark redet, weil man die Jobs gerne behalten will. Das ist sozusagen der Machtkampf, der beim HSV gerade auch ausgeführt wird, weil die Kollegen natürlich schon mitgekriegt haben, dass Bernd Hoffmann eigentlich andere Pläne verfolgt. Und auch selbst ein Bernhard Peters, der ja in der Öffentlichkeit zumindest einen sehr positiven Ruf genießt, wird intern ja schon lange hinterfragt und von Bernd Hoffmann, soweit ich das mitgekriegt habe, durchaus auch. Und diese drei Herren, die jetzt ganz besonders dort in der als Wackelkandidaten auch gelten, bringen sich gegenseitig jetzt in Position dazu. Passt ja auch das heutige Statement von Frank Wettstein, der den Trainer nochmal den Rücken gestärkt hat. Also alles so Signale, dass man sagt, wir sind hier die Allianz, wir halten zusammen, wir wollen auf keinen Fall das Feld kampflos übergeben. Aber letztendlich wird wahrscheinlich Bernd Hoffmann die Entscheidung dann unabhängig davon treffen, was die Öffentlichkeit da will.
Ganz kurz, ja. Ich möchte zu den Ausführungen zum Sportvorstand möchte ich noch was sagen. Das sehe ich halt komplett anders. Ich möchte eben keinen Sportvorstand mehr haben, der sagt, ich komme nur zum HSV, wenn ich 40, 50 Millionen ausgeben kann. Ganz ehrlich, warum entscheidet sich denn dann ein Sportvorstand für Kiel? Warum entscheidet sich ein Sportvorstand für Nürnberg oder was auch immer? Die haben auch nicht viel Geld. Aber die sehen eine Aufgabe und es ist doch auch etwas Spannendes zu sagen, ich baue diesen Verein wieder auf mit eigenen Spielern, mit ablösefreien Spielern, mit günstigen Spielern, was auch immer. Und ich strukturiere den Verein neu. Ich habe keinen Bock auf einen Alofs, der Geld ausgibt, wie er will. Sieht man ja bei Wolfsburg. Und auf so eine Leute habe ich keine Lust. Ich möchte jemanden haben, der innovativ rangeht und der nicht sagt, ich komme nur, wenn ich 40, 50 Millionen ausgeben kann. Sehe ich nicht so. Und ich glaube, der von Kiel, der kann es garantiert. Der Becker, der hat bestimmt interessante Ideen. Oder auch der von der Bolt von Leverkusen. Ich sehe es nicht so. Also deswegen glaube ich, dass im Hintergrund einer feststeht.
Also würde sagen, wir haben jetzt gehört, was Sebastian will. Und nach dem nächsten Break, da möchte ich von euch gerne wissen, was denn wohl Bernd Hoffmann will und wie der sich seinen neuen Sportvorstand vorstellt.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wie tickt eigentlich Bernd Hoffmann und was für einen Sportvorstand stellt er sich vor? Wie möchte er den Verein strukturieren? Er hat angedroht, jeden Stein umzudrehen. Heißen diese Steine Wettstein, Peters und Titz? Oder sind das ganz andere Steine, die wir noch gar nicht zu benennen haben? Ihr hört den HSV-Talk. Mein Name ist Sven Schulze und bei mir sind heute Daniel Jovanov und Sebastian André. Daniel, wie stellst du dir das vor? Was für Leute sucht der Bernd Hoffmann?
Da muss erst einmal die Frage geklärt werden, und das ist ja, es gibt da zwar Gerüchte, aber es ist ja nicht ganz klar, weil er sich eigentlich nicht so richtig dazu bekennt, aber möchte Bernd Hoffmann eigentlich Vorstandsvorsitzender werden? Ich meine, das ist ja, wir haben ja alle diese These aufgestellt, er hat das am Anfang klar dementiert und in den letzten Statements ist er leicht davon abgerückt, weil er zum Beispiel kürzlich in einem NDR-Interview gesagt hat, im Fußball könne man nichts ausschließen. Das klang am Anfang noch anders. Er hat das kategorisch ausgeschlossen, jetzt schließt er es plötzlich nicht mehr aus. Wenn Bernd Hoffmann der starke neue Vorstandsvorsitzende werden will, dann ist natürlich die Frage, wer ist da eigentlich als Partner für ihn geeignet? Und ich schätze Bernd Hoffmann schon so ein, dass der sehr viel Macht auf sich selbst vereinen will. Das heißt, ich glaube dann nicht, also sollte es wirklich dazu kommen, dass er den Vorstandsvorsitz übernimmt, dass man da jetzt wirklich einen sehr besonders starken Sportvorstand noch dazu holen wird. Also keinen, der jetzt groß aufmucken kann bei ihm, glaube ich einfach. Das ist so meine These aus der Analyse der Vergangenheit, aus den Geschichten aus der Vergangenheit, glaube ich, dass das so die Konstellation wäre, dass es jetzt kein wirklich sehr, sehr starker Sportvorstand ist. Mit stark meine ich immer, wer hat eigentlich wie viel zu sagen, ja. Und wer hat in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, wer ist eigentlich das Gesicht? Ja. Und wenn man sich im Moment ja einfach anguckt, ist ja das prägende Gesicht, das sind ja die zwei Fronten, das prägende Gesicht ist einmal Bernd Hoffmann, der die ganze Zeit sagt, er möchte alle Steine umdrehen und das auch zu Recht. Ja? Also auch die Arbeit von Bernhard Peters, ich weiß, dass der besonders positiv gesehen wird, ja, aber auch die Arbeit von Bernhard Peters muss natürlich hinterfragt werden. Was ist der Output, was ist sozusagen das Ergebnis eines riesigen finanziellen Aufwandes im Nachwuchs? Was ist wirklich sozusagen dabei rumgekommen? Ist jetzt der Nachwuchs in allen Bereichen wirklich wieder konkurrenzfähig. Ich würde sagen, mit Sicherheit ist es besser als damals. Aber was ist sozusagen der Vergleichswert? Um das nur einmal kurz darzulegen. Der HSV hatte damals sein Budget im Nachwuchs derart reduziert, dass ich Geschichten kenne, dass es zum Beispiel mal A-Jugendteams oder die U21, dass die nicht einmal genügend Spieler auf der Bank hatten, weil sie sie nicht bezahlen konnten, ja, und haben sich dann Spieler aus der B-Jugend geholt, einfach nur, um die auf die Bank zu setzen, um sich in den Dörfern, weil in der Regionalliga, nicht lächerlich zu machen, dass der große HSV nicht einmal die Bank voll kriegt. Also wir reden über diesen Ausgangspunkt. So weit war das Budget zurückgefahren. Ja. Jetzt hat man das komplett anders gemacht. Man bezahlt zum Teil die Leute, da gibt es ja zum Beispiel eine Position, häufig diskutiert, der Torwarttrainer-Koordinator, der irgendwie 150.000 Euro im Jahr kostet. Wenn man da ein paar Leute fragt, was macht der eigentlich, was ist eigentlich die Aufgabe, können das viele aus dem Sport gar nicht, also auch selbst aus dem Fußballbereich, gar nicht so konkret beantworten. Was ist das eigentlich? Also es wird ein riesiger Aufwand betrieben und die Frage ist, passt eigentlich Aufwand und Ertrag? Und ich würde sagen, es ist zu hinterfragen, ob Aufwand und Ertrag beim HSV auch im Nachwuchs im Einklang stehen. Deswegen ist es von Bernd Hoffmann richtig, wirklich jede Position zu hinterfragen, jeden Stein umzudrehen. Mhm. Bei den anderen, also bei Frank Wettstein, fällt mir überhaupt kein Argument mehr ein, warum der überhaupt noch irgendwie beim HSV weitermachen sollte, außer dass er der Verbindungsoffizier ist zu Klaus-Michael Kühne. Ein anderes Argument gibt es für ihn nicht.
Wie kommst du da drauf? Also dass Wettstein nicht mehr, ich finde den fachlich absolut super. Gut, ich bin Steuerberater, ich beurteile das vielleicht ein bisschen anders und gucke mir so eine Bilanz immer vom HSV anders an. Aber ich weiß nicht, ob die Leute immer Wunderdinge erwarten von dem Wirtschaftsprüfer, dass der plötzlich einen Geldkoffer aus dem Keller hochholt oder sowas. Aber ich finde die Umschichtung der Verbindlichkeiten und andere Positionen finde ich jetzt nicht. Für mich ist das keine Personen oder keine, wo ich sage, der muss weg. Also das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Und ja gut, du steckst da ein bisschen mehr drin in der Jugendarbeit. Ich weiß nur jetzt, ich kann das Jetzige beurteilen und ich habe neulich gelesen, wir haben, unser Etat ist viermal kleiner als der von RB Leipzig für die U19 und wir sind 15 Punkte vor denen. Also da, ich glaube, da funktioniert was und seitdem Peters da ist, haben wir eine gut funktionierende B-Jugend und A-Jugend. Ich weiß nicht, ob man immer jeden schlecht machen muss, sehe ich halt irgendwo ein bisschen anders. Also ich finde, der Peters macht wenn er jetzt die Verantwortung hat für die Jugend, finde ich, macht er einen ordentlichen Job. Ob er überall dann beliebt ist oder nicht, das kann ich halt nicht beurteilen. Ich arbeite nicht mit ihm zusammen, aber wenn ich auf die Tabelle gucke von der A-Jugend und B-Jugend, dann bin ich zufriedener als es früher war. Und auch, dass Leute auch hochkommen und eingesetzt werden aus der eigenen A-Jugend und finde ich eigentlich positiv.
Gut, dann lass uns doch noch mal ganz kurz die Frage zurückgeben zu Daniel. Daniel Wettstein, warum bist du der Meinung, dass er sofort weg müsste?
Also mir fällt wirklich nichts ein, was auf seiner Habenseite steht. Also er hat doch alle möglichen Verluste mitzutragen als Vorstand. Das war ja immer ein zwei- oder dreiköpfiger Vorstand, alle Verluste mitzutragen. Er hat Verbindlichkeiten durch neue Verbindlichkeiten abgelöst, was ja auch legitim ist, das zu tun, um ein bisschen Luft zu schaffen. Aber mir fällt wirklich dann nichts ein, warum der jetzt großartig da noch eine weitere Rolle spielen soll. Zumal er bei ganz vielen Sachen, ich meine auch als illoyaler Vorstand aufgeflogen ist. Ob es gegen Bruchhagen war oder auch zum Teil gegen Beiersdorf. Der wurde jetzt mehrfach beim Lügen erwischt. Der hat sich da bei dieser Thomas von Hesen Geschichte da rausgeredet, gesagt, er hätte damit nichts zu tun gehabt. Am Ende steckte er bei all diesen Gesellschaften mit drin. Also das ist doch, weiß ich nicht. Man muss ja auch irgendwie, ein Vorstand muss ja auch irgendwie ein bisschen was vorleben können. Und für mich lebt er einfach nur Illoyalität vor und Unehrlichkeit. Also mit so einem Vorstand würde ich nicht weiterarbeiten. Zumal er eben auch alle möglichen Verluste mitzutragen hat. Also der HSV ist ja jetzt finanziell nicht gesund, sondern die haben die ganzen Anteile verkauft, um da immer wieder sozusagen überleben zu können. Jetzt ist diese Option plötzlich aufgebraucht. Jetzt muss man sich nach anderen Optionen umsehen. Es hat bisher hat er es ja auch nicht geschafft, großartig weitere Investoren an Land zu ziehen. Die Verzinsung bei der Stadionanleihe, habe ich gehört, ist auch relativ üppig. Also ist ja klar, dass da ein paar Leute einsteigen und 40 Millionen geben. Weiß ich gar nicht, was da jetzt so großartig für den spricht. Also außer eben den Punkt, dass er der Verbindungsoffizier ist zu Klaus-Michael Kühne, weil er wurde damals von Karl Gernandt gecastet. Ich weiß aus guter Quelle, dass man sehr viel von ihm hält. Ich weiß, dass die ganze Kommunikation auch weitestgehend immer über Frank Wettstein gelaufen ist. Das ist sozusagen deren Mann. Noch jedenfalls, kann sich ja auch ändern. Früher war es Joachim Hilke, den hat man auch mal fallen gelassen, als man gemerkt hat, dass er doch nicht so gut ist. Also es gibt für mich aus meiner Analyse und nach all dem, was ich so gehört habe, überhaupt nichts.
Also da möchte ich kurz, teile ich wenigstens zur Hälfte. Also ich muss auch sagen, das ganze Van Heesen-Thema fand ich auch mehr als peinlich. Also ich meine, die Beweise liegen dann auch vor und das war sehr, sehr unglücklich, sich da so zu positionieren. Dass er illoyal ist, sehe ich nicht, weil ganz ehrlich, er ist nicht in die Medien gerannt, sondern hat das beim Aufsichtsrat platziert, die nun mal die einzigen sind, die den Vorstand entlassen können. Und er, ich glaube, obwohl es nicht sein Thema ist, hat er gesehen, was schief läuft. Und dass es halt eben auch mit Jens Todt nicht weitergeht. Bruchhagen hat sich quergestellt, Jens Todt zu entlassen. Und das war ja meiner Meinung nach der richtigste Schritt, den man überhaupt machen konnte. Zu spät wahrscheinlich. Den hätte man vielleicht schon im Winter machen können, den Schritt. Wenn dann Titz gekommen wäre, würden wir vielleicht jetzt anders reden. Aber das fand ich eigentlich gut. Und dass das dann nach außen gekommen ist, also in die Öffentlichkeit gekommen ist, dass er eine E-Mail geschrieben hat an den Aufsichtsrat, dafür, finde ich, kann er jetzt nicht unbedingt was. Und ansonsten weiß ich immer nicht, was die Leute mal erwarten von Finanzvorständen, was für Zauberdinge die machen. Seine Aufgabe ist es nun mal auch primär, dass wir die Lizenz bekommen, Jahr für Jahr. Die haben wir Jahr für Jahr bekommen. Und wenn man leider das Tafelsilber dafür verkaufen muss, sonst wären wir wahrscheinlich schon vor 2 Jahren in die dritte Liga oder vierte Liga abgestiegen, weil das Geld nicht da ist. Und er hat halt Wege gefunden. Ist natürlich unglücklich. Garantiert wollte er auch nicht die Anteile verkaufen für den Preis. Aber wenn das der einzige Schritt ist, die Lizenz zu sichern, um Liquidität zu haben oder sonst was, dann finde ich, hat er einen guten Job gemacht. Also ich erwarte da keine Wunderdinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
gut. Also nur ganz kurz nochmal einzuhaken. Ich habe jetzt die Zahlen nicht komplett im Kopf, aber ich glaube, mit den sozusagen mit Bilanzschönung, ne, alles was halt im legalen Bereich sich bewegt, es gibt ja Möglichkeiten, eine Bilanz ein bisschen schöner aussehen zu lassen, als sie tatsächlich ist, liegen die Verluste, glaube ich, bei 50 Millionen Euro. Ohne die ganze Bilanzkosmetik liegen sie tatsächlich eher so bei 80. Die Verbindlichkeiten hat er jetzt auch nicht wirklich abbauen können. Er hat die ganzen Anteile mitverkauft. Er hat es dann eben nicht geschafft, sozusagen das ganze Geld verschleudern irgendwie auch aufzuhalten. Und wenn er konsequent gewesen wäre, hätte er auch gesagt, ich trage diesen ganzen Weg dann auch einfach nicht mit. Aber das tut ja nie jemand. Also ist ja keiner. Am Ende sagen sie mal, ich war dagegen, aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Aber er hat sich da ja auch nicht durchgesetzt. Also die ganzen Hardfacts sprechen jetzt eigentlich nicht dafür. Der HSV ist immer noch ein absoluter Sanierungsfall. Es geht ihm finanziell überhaupt nicht gut. Man muss jetzt wieder darum bangen, ob er die Lizenz bekommt. Also da hat sich ja nicht, es hat sich doch nichts verbessert. Also deswegen.
Wo soll denn das Geld herkommen? Wie willst du denn in der sportlichen Talfahrt, die wir seit Jahren haben, dann noch Schulden abbauen? Also das würde ich gerne mal wissen. Und du musst eigentlich in den Kader auch weiter investieren, weil wenn du nichts machst, die anderen weiter davonziehen, dann rutschst du ja immer weiter nach hinten. Klar, da wurden Fehler gemacht mit viel zu hohen Ablösesummen, allem drum und dran. Da gebe ich aber nicht dem Sportvorstand, dem Finanzvorstand die Schuld, sondern da sind es die Entscheidungen des Sportvorstands. Ja klar, er ist derjenige, der dann vielleicht auch die Mittel freigibt, aber die Fehler kreide ich ihm nicht an, auf keinen Fall.
Obwohl ich will ihm nicht alles ankreiden, um das nochmal ganz kurz zu sagen, weil es ist ja immer noch ein Team. Was aber ganz eindeutig ist ja auch, dass er sozusagen das ganze Geld verschleudert, das was ich ja vorhin schon gesagt habe. Also wenn es mal wirklich da ein konkretes Interesse daran gegeben hätte, mal die Ausgaben unter Kontrolle zu kriegen. Weil das ist ja, also aus meiner Sicht, die Hauptaufgabe dann eines Finanzvorstandes. Und so habe ich es auch damals verstanden. Es sollte ein Finanzvorstand kommen, der sich besser auskennt als Dietmar Beiersdorfer, der, glaube ich, von Finanzen nicht so viel verstanden hat. Der sollte ja ihm eigentlich sagen, Herr Beiersdorfer, Sie können nicht so viel Geld ausgeben, weil ansonsten haben wir hier wieder 20 oder 30 Millionen operativen Verlust am Ende des Jahres. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat. Und man muss ja sagen, auch das ist ja wieder eigentlich im Grunde genommen eine Farce, dass weiterhin Leute aus dem vergangenen Aufsichtsrat es in dem neuen Aufsichtsrat sogar noch geschafft haben. Es sind sogar ja Leute aus dem Finanzausschuss. Ja, Felix Gürtat gehörte meines Wissens nach damals sogar dem Finanzausschuss des Aufsichtsrates an. Der hat es sogar weiterhin geschafft in den Aufsichtsrat. Also ich meine, also das ist, für mich ist es eine absolute Farce. Und ich würde, also es ist meine persönliche Meinung und ich glaube, dass Bernd Hoffmann diese Meinung sogar teilt, würde da einen kompletten Cut machen und sagen, Herr Wettstein, es ist dann am Ende des Jahres oder am Ende der Saison für Sie zu Ende. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das kostet wieder Geld. Hat der HSV das Geld? Hat er überhaupt die Mittel, Leute dann abzufinden oder weiterhin zu bezahlen und parallel noch jemanden neuen einzustellen? Das sind halt alles ungeklärte Fragen, auf die Bernd Hoffmann jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, keine eindeutige Antwort geben kann. Deswegen kann auch keiner, um nochmal kurz den Punkt aufzugreifen, auch mit dem Sportvorstand, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich habe jetzt 40, 50 Millionen, ich will jetzt hier Geld versteuern, aber ich muss ja schon wissen, ich muss ja die Rahmendaten wissen. Ich muss wissen, wer ist mein Vorstandskollege, wer ist mein Mediendirektor, wer ist mein Jugenddirektor, Nachwuchsdirektor und so weiter. All diese Dinge müssen ja klar sein. Und solange diese Dinge nicht klar sind, wird ein jemand, der aus einer sehr komfortablen Position, zum Beispiel bei Bayer Leverkusen, wird dann ja eher sagen, na gut, bei euch sind so viele Fragezeichen, warum soll ich dieses Risiko eingehen? Ich kann am Ende ja nur verlieren. Wenn ich mir die Historie angucke, der ganzen Leute, die bei euch gescheitert sind, aus denen ist meistens nichts mehr geworden. Also es ist ja schon ein ganz großes Risiko dort. Vor allem natürlich auch, weil das Ganze mit der Erwartung verknüpft wird, auch in einem neuen Sportvorstand, dass er ja sofort aufsteigt.
Aber Daniel, wann will man denn diese Fakten schaffen? Nach der Saison?
Zumindest wird das bis in den Mai hineinreichen, ja. Das wird bis in den Mai hineinreichen, dann weiß man, ob man die Lizenz bekommen hat. Man weiß, welche Bedingungen man zu erfüllen hat. Das weiß man ja aktuell noch nicht. Man kann es ungefähr ahnen. Aber dann weiß man es konkret. Wie man sich sozusagen finanziell aufgestellt hat, wird die Stadt Hamburg einspringen, wird Herr Kühne einspringen oder vielleicht jemand anderes oder wird vielleicht noch irgendein Sponsoring-Vertrag verlängert und so weiter und so fort. Fakt ist jedenfalls, dass mit möglichen Verkäufen also möglichen Erlösen aus Spielerverkäufen nicht kalkuliert werden kann, das kann die DFL nicht akzeptieren. Es sei denn, die Verträge sind schon unterschrieben und das Geld wird zu dem und dem Zeitpunkt überwiesen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nach nicht der Fall. Kann es auch gar nicht, wird sich wahrscheinlich eher in Richtung Juli, August abzeichnen oder sich hinauszögern, bis man halt die ganzen Großverdiener losgeworden ist. Und vorher muss man die Fakten halt über andere Wege schaffen. Ja.
Gut, ich sehe das aber ganz ehrlich, ich sehe das Risiko nicht so, also ich sehe das nicht so groß, das Risiko. Klar, man braucht jetzt die Bürgschaft, von wem man auch immer die bekommt, aber ich sehe genug Potenzial, wirklich dann auch Transfererlöse zu erzielen. Und wir sparen immense Kosten ein durch die Großverdiener, die gehen, ob das Hand ist, Holtby, die halt alle ja nicht, Diekmeier und sowas, die alle nicht verlängern. Und ich glaube, dass da genug Potenzial ist, fast alle haben Zweitliga-Verträge, die auch mit Gehaltseinbußen da sind. Das heißt, da geht auch keine Ablöse frei und es gibt genug Spieler, meiner Meinung nach, 5, 6 Spieler, wo man noch eine ordentliche Ablösesumme für kriegt, glaube ich.
Wird man nachher sehen, aber das ist halt was die DFL jetzt erstmal noch nicht anerkennt. Nee, also das muss man dann später mal sehen, was dabei rauskommt. Fakt ist aber anscheinend, dass wir uns in einem großen Vakuum befinden und das momentan endgültig für die kommende Saison noch nicht geplant werden kann, weil halt auch die Macher der nächsten Saison noch nicht bekannt sind und anscheinend Hoffmann dem Personal, was jetzt zur Verfügung steht, nicht vollends vertraut. Nach dem nächsten Break wollen wir uns nochmal auf die nächste Saison konzentrieren, was man denn da für Ziele aufgehen muss. Und dann habe ich noch eine Hörerfrage, mit der möchte ich die nächste Runde beginnen. Seid mal gespannt, was da kommt.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Und weiter geht's beim HSV-Talk auf meinsportradio.de und ich habe euch eine Hörerfrage versprochen und die möchte ich jetzt einfach mal, vielleicht beginnt mit Daniel, meinen Gästen zur Verfügung stellen. Daniel, mich würde mal interessieren, was ihr ändern würdet, wenn ihr beim HSV etwas zu sagen hättet. Wie sollte sich der Verein aufstellen? Ich höre immer nur Kritik, aber nie Vorschläge, wie es besser geht. Ich meine damit nicht unbedingt Namen. Ja. Was sollte man deiner Meinung nach verändern?
Also das habe ich ja die letzten 4 Jahre, glaube ich, sehr häufig schon erzählt und habe mich ja mit vielen Punkten der damaligen Initiative auch sehr anfreunden können, weil ich sie halt für gut hielt. Nur hat es ja niemand eigentlich ernsthaft und konsequent umgesetzt. Ich bin ja sehr verwundert eigentlich, wie man es jetzt plötzlich nach 4 Jahren so ein riesiger Hype darum entsteht, dass man jetzt plötzlich junge Spieler einsetzt. Am Anfang der Zeit gab es doch ganz viele, die gesagt haben, mit jungen Spielern würde das alles nicht gehen. Heute geht es und heute sind alle am Jubeln, am Klatschen. Das finde ich so ein bisschen, das ist eine Art von Doppelmoral. Also um das nochmal auszuführen, was ist der Weg? Man muss Spieler finden und konsequent dieses System auch durchziehen. Spieler finden, die nicht ihren letzten großen Vertrag in der Karriere, in ihrer Karriere machen, sondern vielleicht den ersten oder zweiten und den HSV als Sprungbrett sehen zu einem größeren Verein. Diese Rolle muss man einfach akzeptieren. Ja, der HSV ist nicht das Ende der Nahrungskette, sondern ist sehr, sehr, sehr weit abgerutscht und wird durch den Abstieg nochmal viel weiter abrutschen. Das heißt, man muss Spieler identifizieren, nach Möglichkeit, ist es meine Meinung, nach Möglichkeit in einem noch sehr jungen Alter, also Anfang der 20er, sodass eine Marktwertsteigerung innerhalb der Karriere eben auch prognostizierbar ist. Weil das war bei ganz, ganz vielen Transfers eben überhaupt nicht gegeben. Genau. Ich nenne jetzt ein, zwei Beispiele, ob es jetzt irgendwie Ivica Olic war oder Emir Spahic oder so, die vielleicht mal für eine kurze Periode geholfen haben, aber über lange Sicht gesehen überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen haben. Weil auch das, der wirtschaftliche Nutzen, der HSV muss ja seine Finanzen in den Griff kriegen und das eins der größten Einnahmequellen oder die allergrößte und allerbeste Möglichkeit, sich zu gesunden ist, Spieler für teures Geld zu verkaufen. Das muss man einfach akzeptieren. Man muss ein solches Team auch haben, um diese Abgänge nach Möglichkeit sehr, sehr schnell kompensieren zu können. Das heißt, es muss ein gutes Scouting geben, einen guten Sportvorstand, der sagt, okay, wenn jetzt Fiete Arp nächstes Jahr geht, dann müssen wir irgendwie einen neuen identifizieren oder halt aus dem eigenen Nachwuchs, dem wir das zutrauen und den auch konsequent fördern. Gleichzeitig natürlich auch das Thema, wie wird beim HSV eigentlich bezahlt? Der HSV hat immer sehr, sehr viel mehr bezahlt als alle anderen Vereine, ob es Gehälter waren oder Ablösesummen waren. Auch das muss sich fundamental ändern. Man muss seine Ausgaben an seine tatsächlichen Verhältnisse einfach anpassen. Und es gab nie die wirkliche Bestrebung in den letzten 4 Jahren, das wirklich mal konsequent durchzuziehen. Also insofern, was kann man besser machen? Was ist der Lösungsvorschlag? Der Lösungsvorschlag war 2014 schon erarbeitet, wenn man die ganzen Veranstaltungen damals besucht hat und den Ausführungen zugehört hat. Aber es gab niemanden, der das wirklich umsetzen wollte. Und es musste sich jetzt mal jemand finden, der konsequent sagt, wir setzen dieses Konzept so um, weil es ist das einzig gangbare Konzept, das jetzt für so viel Hype sorgt und jetzt für so viel Applaus und zum Teil ja schon Jubelstürme nach einem gewonnenen Spiel. Plötzlich sind alle begeistert, dass junge Spieler eingesetzt werden. Früher hielt man das für nicht möglich, jetzt ist es möglich. Man hat ja gesehen, es funktioniert ja doch mit jungen Spielern, also zumindest mit ein paar jungen Spielern.
Dieses System, was momentan praktiziert wird, so in der Art könnte eine Gesundung des Vereins laufen, wenn man das konsequent schafft, junge Spieler nachzuführen. Ich glaube, dafür muss man auch kein Experte sein, um darauf auf diese Idee zu kommen. Und ich bin ja auch jemand, der davon schon vor einer ganzen Zeit gesprochen hat. Sebastian,
ich möchte ergänzen nur dazu sagen, ich sehe es komplett genauso und dann dazu, dass man, wenn man die jungen Leute jetzt holen würde, die in dem Alter sind, wie es halt auch ein Wallace ist oder ein Santos, dann darf der nicht schon jetzt mehrere Millionen kosten. Weil wie soll denn die Wertentwicklung bei den Spielern sein, dass man die dann noch mit Gewinn verkauft? Das heißt, dann erwarte ich ein gutes Scouting, was auch in angrenzenden Ländern, Österreich, Schweiz, Tschechien, was auch immer, Polen, so eine Leute ranholt, die dann nicht so viel Geld kosten. Van Drongelen ist ja ein gutes Beispiel, der dann gekommen ist, jetzt noch sehr, sehr jung und nicht viel Geld gekostet hat. Dann passt es perfekt. Aber man darf halt nicht für diese entwicklungsfähigen 23-Jährigen schon 9 Millionen ausgeben. Ja. Das finde ich halt, oder das ist viel zu riskant und sieht man ja auch gerade, dass das so nicht hinhaut.
Ist eine klare Sache. Bin ich vollkommen bei dir und auch Daniel wird dir da höchstwahrscheinlich nicht widersprechen. Dass man da auch mal ein, zwei erfahrene Spieler drumherum braucht, ist eine ganz klare Sache, dass nicht nur mit Jugendspielen dann das alles machen kannst. Da brauchen wir alles gar nicht zu sagen. Wir wissen alle, wie das damals gelaufen ist. Und Sebastian, ich weiß nicht, ob du den Nordclub geguckt hast am letzten Sonntag mit Magath und Hieronymus, mit deren Aussagen?
Nee, leider nicht.
Leider nicht. Daniel, warst du dabei?
Ich habe das gesehen, ja.
Ja, gerade die Aussagen von Holger Hieronymus, der ja sehr enttäuscht war von dem, was sie gemacht haben und sich auch so ein bisschen benutzt fühlte. So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, damals von der Initiative HSV Plus oder beziehungsweise von denjenigen, die dann nachher den Auftrag hatten, das umzusetzen. Das sind doch genau diese Leute, die dann versucht haben, diesen Weg zu gehen und damit halt gescheitert sind, weil dann doch irgendwelche anderen Interessen im Vordergrund stehen. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich fand es sehr mutig jetzt auch mal, dass in dieser Deutlichkeit auch, dass es auch mal gesagt worden ist. Ja. Also ich habe den Prozess damals sehr intensiv verfolgt und mich mit den Leuten auch ausgetauscht. Ich weiß zum Beispiel, welcher Input von den Legenden quasi kam. Ich weiß, dass Horst Rubesch, darüber habe ich auch persönlich mal mit ihm gesprochen, dem damaligen Vorstand etliche Spieler sozusagen empfohlen hat und sich da eingebracht hat und gesagt hat, na, wenn ich euch dabei helfe und sage, beim HSV entsteht was, Horst Rubisch ist nun mal eine Institution, ja, in den Nachwuchsmannschaften, da hätte der ein oder andere schon mal gesagt, okay, wenn Horst Rubisch mir das empfiehlt, dann vertraue ich diesem Weg. Es bestand aber nie ein ernsthaftes Interesse von den damaligen Verantwortlichen, sich mit diesem Konzept, mit dieser Bewegung auseinanderzusetzen. Und Dietmar Beiersdorfer war der völlig falsche Mann. Ja. Um es mal zuzuspitzen. Dietmar Beiersdorfer hat mit der damaligen Gruppierung, die den HSV aufgrund der Ausgliederung verlassen hat und sich heute HFC Falke nennt, häufiger Kontakt gehabt als mit den Leuten, die ihm diesen Posten sozusagen gebracht haben. Mit denen hat er sich nämlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und das ist eine Art von Arroganz und eine Art von Überheblichkeit, die Hilfe, die damals auch angeboten worden ist. Und ich weiß, dass es auch so Fragen gibt, wer verfolgt welche Agenda. Natürlich möchten viele Leute irgendwie beim HSV mitsprechen, möchten irgendwie vielleicht auch einen Job haben und so weiter. Also ich möchte das aber nicht jedem pauschal unterstellen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel die Ausführungen von Felix Magath angehört hat, der hat sich damit ja eigentlich komplett alle Türen verbaut, jetzt was er gesagt
genau
hat.
Genau, das habe ich auch gedacht.
Ganz genau weiß, die wollen ihn gar nicht. Ja. Und selbst wenn er in irgendeiner Weise helfen wollte, auch wenn er Geld investieren will, die wollen sein Geld gar nicht, weil er dann mitreden will. Der möchte vielleicht ein paar Dinge dort verändern, von denen er ganz genau weiß, dass sie nicht funktionieren. Das wollte man nicht. Man wollte eine Art von Wohlfühloase schaffen und sie auch erhalten. Und was letztendlich eigentlich 2014 passiert ist und über die Jahre hinweg immer größer geworden ist, ist der Einfluss von Klaus-Michael Kühne und nicht der Einfluss von wirklich Leuten mit Sachverstand. Ja. Und womit die beiden Legenden auch komplett richtig liegen, ist, dass Klaus-Michael Kühne sich im Grunde genommen immer auf die Seite der falschen Berater gestellt hat. Er hat immer falsche Berater an seiner Seite. Ob es damals der Vorstand, der Marketingvorstand Joachim Hilke war, der sozusagen sein Verbindungsoffizier war, dass der heute sozusagen Frank Wettstein ist, oder Volker Struth oder Rainer Kallmuth, er hat leider immer auf die falschen Leute gehört. Und nicht auf die Leute, die wirklich tatsächlich dem HSV hätten helfen können.
Ist so, traurig, aber wahr. Wir müssen so allmählich zum Ende kommen und ich muss noch mal so eine ganz kurze Frage stellen. Sebastian, wenn wir jetzt in die zweite Liga gehen, kann eigentlich nur der einzige Zielsetzung sein, der sofortige Wiederaufstieg, weil etwas anderes wird sich der HSV wahrscheinlich auch gar nicht leisten können, oder?
Absolut, sehe ich komplett genauso. Daniel hat es vorhin schön so gesagt und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst vor. Die werden sich alle zerreißen, wenn es gegen HSV geht und da sehe ich echt, ich sehe da ein Stück weit schwarz, egal mit welchem Trainer, egal mit welchem Kader, weil du musst ja auch, um aufzusteigen, da spielst du halt eine Meistersaison, das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt, aber alle Vereine werden sich hinten reinstellen und kämpfen und wir tun uns ja auch im DFB-Pokal immer wieder schwer gegen diese kleinen Mannschaften. Und ich glaube, das wird richtig hart. Also es muss das absolute Ziel sein, gleich wieder aufzusteigen, sonst kommst du in so eine Spirale rein, wo es dann richtig eng wird. Aber das wird richtig, richtig schwer. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was noch passiert, wenn drei Bundesligisten absteigen, dann musst du ja mit den anderen beiden um die ersten beiden Plätze kämpfen. Wenn du dann Dritter wirst und in die Relegation musst, dann weiß ich nicht, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich da nur dran denke. Aber das wird richtig hartes Brett. Also, ja.
Ja, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Daniel hat es schon gesagt. Daniel, Sonnabend gegen Freiburg, die aller hinterletzte Chance, oder wie wollen wir sie nennen? Wir wissen gar nicht mehr, also das Superlativ gibt's wahrscheinlich noch gar nicht, was man verwenden sollte. Meinst du, das geht nochmal gut? Man wird nochmal in die Verlängerung kommen und den Glauben erhalten können? Oder siehst du das schwarz?
Also ganz realistisch betrachtet glaube ich, dass der HSV den Rückstand nicht mehr aufholen kann.
Ja.
Allerdings reden wir auch über den HSV und der HSV hat in den vergangenen Jahren schon bewiesen, dass er sehr viel falsch machen kann und am Ende durch welche Umstände auch immer sich plötzlich doch wieder gerettet hat. Ja. Also bis sozusagen das Ergebnis final nicht feststeht, dass der HSV abgestiegen ist und den Rückstand auch faktisch nicht mehr aufholen kann, würde ich zumindest auch als Fan noch sagen, eine kleine Resthoffnung ist noch da, besonders realistisch ist sie nicht, aber kann natürlich durch einen Sieg gegen Freiburg bei parallelem Ausgang der anderen Spiele, wenn die günstig sind, kann sich natürlich noch mal was tun, vor allem, weil man ja auch gegen Wolfsburg noch mal spielt. Ja. Also es besteht eine Chance, das zu schaffen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr unrealistisch, diesen Rückstand aufzuholen. Wir haben es vorhin schon gesagt, warum sollte der HSV in den letzten 4 Spielen 3 gewinnen, wenn er vorher nur 5 über die gesamte Saison gewonnen hat. Ich glaube nicht mehr dran, aber man muss tatsächlich noch den allerletzten Schlusspfiff abwarten.
Und das tun wir auf jeden Fall. Und das ist auch ein gutes Schlusswort. Sebastian, sei mir nicht böse. Die Zeit ist zu Ende. Wir sind durch mit unserer Stunde. Wie immer ist diese Stunde eigentlich viel zu wenig, um diese ganzen Themenvielfalt so halbwegs gerecht zu werden. Ich hoffe, ihr habt euch alle so ein bisschen in euren Überlegungen in unserer Unterhaltung wiedergefunden und ihr seid vielleicht jetzt ein ganz kleinen Tick schlauer als vorher oder zumindest habt vielleicht ein paar neue Gedankenanregungen gekriegt. Für heute war's das. Ich möchte euch noch bitten, empfehlt uns mal bei oder gebt uns eine Rezension bei iTunes oder empfehlt uns auch mal weiter, damit man uns auch ein bisschen weitergehend hört. Ihr habt es mitbekommen, wir machen jetzt sogar Werbung und wir wollen ja schließlich reich werden mit dem ganzen Kram. Wenn schon nicht der HSV, dann wenigstens der HSV Talk. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns dann nach Freiburg wieder hier im HSV Talk auf meinsportradio.de. Dankeschön. Tschüss.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wären wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.